Vitamin E, über Telematik und Telemedizin.
Das Projekt Distance ist jetzt ein sehr forderndes Projekt mit einer sehr weitgehenden Zielsetzung, nämlich eine Basis für eine intersektorale digitale Vernetzung in der Gesundheitsversorgung in Deutschland zu schaffen.
Wir haben relativ am Anfang den Forschenden oder die Forschende, die einerseits von prozessualen Erleichterungen beim Datenzugang profitiert.
Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin E. Mein Name ist Saskia Schlesinger. Heute schauen wir auf ein Projekt, das wir als ZDG schon seit einigen Jahren begleiten, und zwar auf das Projekt Distance. Es geht in den Bereich der Intensivmedizin, ganz grob gesagt, wie hier medizinische Daten besser genutzt werden können, unter anderem für die Forschung. Die ZDG erstellt für Distance eine gesundheitsökonomische Evaluation, also schaut auf die Kosten- und Nutzenseite. Und in dieser Podcast-Folge schauen wir einmal darauf, was das Projekt Distance genau beinhaltet und gönnen uns auch mal einen kurzen Blick darauf, was wir als ZDG hier konkret machen. Diese Folge ist wieder mal ein wenig anders, kein Interview, sondern ich habe mit einigen Leuten gesprochen und das versuche ich hier bestmöglich wiederzugeben. Viel Spaß! Schauen wir in unsere Krankenhäuser und Praxen, wo tagtäglich eine Menge medizinischer Daten anfallen. Sie geben Ärztinnen und Ärzten Aufschluss über den individuellen Krankheitsverlauf. In größerem Maße könnte auch die Forschung davon profitieren, wenn man von den Betroffenen von beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder bestimmter Krebsarten die Daten zusammenträgt, selbstverständlich anonymisiert. Dadurch lassen sich unbekannte Zusammenhänge leichter erkennen und auf Basis dieser Daten Behandlungsprozesse optimieren. Doch bislang fehlt es an einer geeigneten Infrastruktur, woran vor allem auch nicht-universitäre Einrichtungen angegliedert sind, also regionale Versorger. Eine große Menge medizinischer Daten bleibt derzeit ungenutzt. Um das zu ändern, genau daran arbeitet die Medizininformatik-Initiative, kurz MII. Das Ziel, Daten aus der Krankenversorgung und der Forschung besser nutzbar zu machen, um dadurch langfristig die Versorgung zu verbessern. Mit 500 Millionen Euro fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung dieses Vorhaben. Seit 2021 gehören dazu auch die digitalen Fortschrittshubs Gesundheit, wozu auch das zu Beginn erwähnte Projekt Distance gehört. Die Hubs erproben modellhaft, wie digitale Innovationen den Transfer in die regionale Versorgung schaffen, anhand beispielhafter Anwendungsfälle. Sie nutzen dafür die Infrastruktur der MII. Sogenannte Datenintegrationszentren vernetzen sich an Unikliniken mit regionalen Partnern. Dazu gehören Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und auch Rettungsdienste. Zoomen wir jetzt rein und schauen ganz konkret auf Distance. Das Projekt widmet sich der Nachsorge nach einer intensivmedizinischen Behandlung. Professor Gernot Marx ist Koordinator des Projekts. Er ist Direktor der Klinik für operative Intensivmedizin und Intermediate Care an der Uniklinik RWTH Aachen. Er erklärt ein wesentliches Ziel von Distance.
Das Projekt Distance ist jetzt ein sehr forderndes Projekt mit einer sehr weitgehenden Zielsetzung, nämlich eine Basis für eine intersektorale digitale Vernetzung in der Gesundheitsversorgung in Deutschland zu schaffen. Das ist also wirklich eine nationale Initiative. Ein sehr großes Feld, was wir dort bearbeiten. Und wir haben in den bisherigen 3 Jahren hier schon zahlreiche Fortschritte erzielen können, in dem Ziel, wirklich diese Vernetzung intersektoral außerhalb der Universitätskliniken auch zu kreieren.
Intersektorale Vernetzung zum Austausch medizinischer Daten für die Forschung. Hierfür ein Netzwerk aufzubauen, daran arbeitet unter anderem Distance. Der Fokus liegt auf Patientinnen und Patienten nach einer intensivmedizinischen Behandlung, die in den Wochen und Monaten danach noch Beschwerden haben, unter psychischen und physischen Problemen leiden. Das können zum Beispiel Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, Muskelschwäche und allgemein eine verminderte Belastbarkeit sein. Eine enorme Einschränkung für den Alltag. Das Ganze fasst man unter dem Begriff Post-Intensive Care Syndrome, kurz PICS. Distance möchte die körperlichen und mentalen Auswirkungen besser verstehen. Dafür führt das Projekt eine Studie durch, wobei die Symptome der Betroffenen 1 Jahr dokumentiert werden. Die Patientinnen und Patienten können im Rahmen dessen die sogenannte PICOS-App nutzen. Darüber erhalten sie regelmäßig Informationen zu ihrem Gesundheitszustand. Die App dient ihnen auch als Planer für Medikamenteneinnahmen, Arzttermine und weitere therapeutische Maßnahmen. Im Fokus liegt dabei immer, den Datenaustausch von Unikliniken auf medizinische Einrichtungen der regionalen Versorgung auszudehnen, den intersektoralen Austausch zu verbessern, genau wie auch die anderen Fortschritts-Hubs, weswegen in Zukunft eine noch stärkere Vernetzung angestrebt wird, meint Professor Marx.
Das ist, glaube ich, wirklich essentiell, um entsprechend hier auch nicht nur ein Projekt, sondern diese Initiative so weit zu entwickeln, dass sie eben auch ohne öffentliche Förderung weiter sich entwickeln kann und sich auch selbst trägt. Es geht hier also um die technische Infrastruktur. Es geht natürlich auch um die, zum Beispiel die Entwicklung, Weiterentwicklung von Apps. Es geht um die Skalierbarkeit. Wir haben jetzt 6 Hub-Projekte mit regionalen Partnern. Letztendlich geht es aber um eine Skalierbarkeit auf ganz Deutschland. Und wir müssen die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Hubs wirklich noch weiter intensivieren, dass es also eigentlich weniger um 6 Einzelprojekte geht, sondern um die nationale Initiative für dieses ehrgeizige Ziel, außerhalb der Universitätsmedizin hier wirklich digitale Medizin und Vernetzung zu etablieren.
Das Projekt läuft insgesamt 4 Jahre. In einer möglichen weiteren Förderperiode sollen noch mehr Patientinnen und Patienten eingeschlossen werden, um eine breitere Datenbasis zu bekommen. Bei einer stärkeren Vernetzung der Hubs könnten die einzelnen Hubs voneinander profitieren, meint Professor Marx.
In anderen DGH-Projekten sind andere Patientengruppen untersucht worden oder auch adressiert worden, zum Beispiel eben auch Patienten mit Krebs, also onkologische Patienten. Und hier ist es sehr gut vorstellbar, dass wir eben in einer zweiten Förderperiode nicht alle 6 einfach so mit ihren Ansätzen weitermachen, sondern es geht darum, Schnittmengen zu definieren, gemeinsame Use Cases auch zu entwickeln. Und man könnte sich sehr gut vorstellen, zum Beispiel, dass wir in einer zweiten Förderperiode Patienten, die eine Krebserkrankung haben, vielleicht eine Operation benötigen und oder auch Intensivmedizin, dass wir hier die Use Cases zusammenführen und noch umfangreichere und relevantere Erkenntnisse in der Langzeitdatenerfassung und damit letztendlich auch Versorgung generieren können. Hier geht es auch insbesondere darum, die Themen Prävention und Prädiktion weiterzuentwickeln. Das heißt also, dass wir entweder Krankenhausneueinweisungen verhindern oder neue Erkrankungen verhindern, respektive diese früher vorherzusehen und möglichst frühzeitig zu erkennen und dann auch zu behandeln, dass dann sozusagen ein hoher Schweregrad, eine Krankheitslast hier deutlich reduziert werden kann. Das sind wichtige Ziele, die wir gemeinsam mit allen DigiHub-Projekten in der zweiten Förderperiode erreichen wollen.
Das technische Konzept zum Datenaustausch wird derzeit in einem bundesweiten Rollout auf regionale Krankenhäuser und Arztnetze übertragen und erprobt. Welche Aufwände dahinter stecken, welchen Nutzen die einzelnen Partner daraus ziehen, darauf schaut unter anderem das ZDG im Rahmen der gesundheitsökonomischen Evaluation. Lea Schomacher war bei der ZDG als Referentin für Telemedizin in den letzten Jahren mit dem Thema betraut und erklärt, was das genau beinhaltet.
Im Projektverlauf teilt sich unsere Arbeit eigentlich weitgehend in eine Kosten- und eine Nutzenseite, die dann am Ende gegenübergestellt werden. Und auf der Kostenseite, da beruht unsere Arbeit vor allem auf den realen Geschehnissen im Distance-Projekt und den Erfahrungen, die unsere Projektpartner bei ihrer Arbeit generieren. Das heißt, wir erfassen diese Erfahrungen, indem wir regelmäßige Befragungen durchführen, der Projektpartner ebenso wie der Rollout-Partner, also der Vertretung der nicht-universitären Einrichtungen, die dann im Projekt angebunden werden. Und fragen die ganz, ganz banale Dinge, eben auch, welche Rollen die haben, welche Aufwände bei denen für die Erfüllung ihrer Aufgaben entstehen und versuchen da ja von der oberflächlichen Rollenebene mehr und mehr in die Tiefe zu gehen, welche Aufwände hinter welchen Tätigkeiten stehen.
Das Ziel der Evaluation also, einen umfassenden Überblick über die Aufwände aller Beteiligten zu erhalten. Ähnlich vollzieht es sich auch auf der Nutzenseite, wobei sich das Vorgehen etwas unterscheidet.
Das Vorgehen auf der Nutzenseite, das ist wesentlich theoretischer veranlagt im Vergleich zur Kostenseite. Hier können wir nicht auf den Erfahrungen von Projektpartnern aufbauen, dadurch, dass der Nutzen sich eben erst in der langen Frist entfalten wird von so einer Sekundärdatenbereitstellung zu Forschungszwecken. Dadurch sind wir vor allem auf Recherchen angewiesen, ebenso wie konzeptionelle Tätigkeiten, die uns helfen, die Nutzenseite zu erschließen und greifbarer zu machen.
Den Ausbau einer Dateninfrastruktur wie bei Distance kosten- und nutzenseitig bewerten. Was ergibt sich nun aus dem Projekt Distance und allgemein aus der weiteren Nutzung von Gesundheitsdaten? Lea Schumacher erklärt das genauer für die einzelnen Interessengruppen.
Aus dem Projekt beziehungsweise speziell der Sekundärnutzung von Versorgungsdaten zu Forschungszwecken ergeben sich eigentlich ganz verschiedene Nutzen und auch aus verschiedenen Perspektiven. Wir haben relativ am Anfang den Forschenden oder die Forschende, die einerseits von prozessualen Erleichterungen beim Datenzugang profitiert und andererseits von den Daten selbst. Also wir haben hier sehr große Datenmengen, die in einer aufbereiteten und verarbeitbaren, übergreifend nutzbaren Formaten vorliegen. Und dadurch ergeben sich eben neue Forschungsmöglichkeiten im Vergleich zum Status quo. Und im nächsten Schritt haben wir zudem auch die Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen als Profiteure von den Forschungsergebnissen. Und wer können solche Entscheidungstragende sein? Das ist eigentlich sehr unterschiedlich. Das kann der Arzt auf der untersten Ebene sein, der in einer Versorgungsentscheidung eines spezifischen Patienten auf Forschungsergebnisse zurückgreift. Das kann aber auch übergeordnet auf der Ebene von politischen Entscheidungsträgern sein, die bestimmte bevölkerungsbezogene Gesundheitsmaßnahmen, zum Beispiel Screening-Programme etc., bestimmen. Und schließlich, wenn dann diese Entscheidungen getroffen werden, haben wir auch den Patienten und potenziell Kostenträger und Kostenträgerinnen, die davon profitieren können von diesen Entscheidungen. Das heißt, eine Qualitätsverbesserung kann folgen, ebenso wie Einsparungen bei den Gesundheitsausgaben, je nachdem, worauf die Veränderung abzielen.
Unterschiedliche Interessensgruppen auf diversen Ebenen partizipieren an der sekundären Nutzung von Gesundheitsdaten. Die Forschung erkennt Zusammenhänge, kann diese Erkenntnisse an Medizinerinnen und Mediziner weitergeben. Diese können daran individuell die Behandlung ihrer Patientinnen und Patienten anpassen und optimieren. Und auf höherer Ebene können schließlich neue Behandlungsmöglichkeiten in die Regelversorgung kommen, wenn entsprechende Daten den Entscheidungsträgern vorliegen. Das können dann unterschiedliche Sachen sein. Ein medizinischer Grund oder eine Kosteneinsparung, wodurch das System entlastet wird. Profiteure sind am Ende der Kette wir als Patientinnen und Patienten. Kostenseitig lassen sich unterschiedliche Aufwände identifizieren, erklärt Lea Schumacher.
Was wir bisher über die Kostenseite festgestellt haben, ist, dass sich der Aufwand grundsätzlich in organisatorischen Aufwand und technischen Aufwand letztendlich aufteilt und der sich im Projekt Distance auf sehr viele verschiedene Schultern verteilt. Also wenn wir jetzt auf den technischen Aufwand zum Beispiel gucken, dann haben wir im Projekt allein vier Partner, die sich mit unterschiedlichen Komponenten der Technik beschäftigen, zum Teil eben auch eng zusammenarbeiten. Zum Beispiel haben wir das Fraunhofer ISST, das die Anbindung in Richtung der MII federführend trägt. Und zusätzlich haben wir zwei Unterauftragnehmer oder Partner drin, und zwar die HITS und die Merz AG, die sich gemeinsam dann um den Aufbau letztendlich des Digital Hubs und um die operative Anbindung der nicht-universitären Einrichtungen an diesen Hub beschäftigen. Und was wir jetzt mit den erhobenen Kosten und Aufwandsstrukturen tun, die letztendlich erstmal projektpartnerbezogen erhoben wurden, ist, dass wir die jetzt zusammenführen und dann auch versuchen zu unterscheiden, was sind das eigentlich für Kosten? Also sind das einmalige Investitionskosten? Sind das laufende Betriebskosten und zu welchen Anteilen? Und auch eben darauf schauen, ne, was sind Einzelkosten, die wir direkt den Rollout-Partnern zuschreiben können und was sind Gemeinkosten, die eigentlich übergreifend über viele Rollout-Partner, über viele nicht-universitäre Gesundheitseinrichtungen entstehen, die wir dann nach bestimmten Schlüsseln verteilen würden.
Die Evaluation liefert also eine umfängliche Übersicht über Aufwände und Nutzen. Lässt sich das monetär darstellen?
Ich denke, das, was wir erreichen werden, ist vor allem erstmal ein wirklich fundierter Gesamteindruck von dem, was eigentlich an Kosten und Nutzen hinter so einem Infrastrukturprojekt dann letztendlich hintersteckt. Und uns geht es dann weniger darum, jetzt im Rahmen dieser Projektphase bis Mitte 2025 schon auf den Cent genau zu sagen, was bei einer Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen jetzt netto übrig bleibt und ob das positiv oder negativ vom Ergebnis ist, sondern einfach wirklich beide Seiten hinsichtlich ihrer Einflussfaktoren aufzuschlüsseln und wirklich greifbar und messbar zu machen. Und alles Weitere kann dann in Folgeuntersuchungen im Anschluss stattfinden, dass wir wirklich konkreter in die quantitative Analyse gehen.
Ziele einer möglichen weiteren Förderperiode, neben dem weiteren Patienteneinschluss. Man möchte das Projekt gerne weiter fortführen, um ein solches Infrastrukturvorhaben zu etablieren. Seien 4 Jahre sehr wenig, mein Professor Marx. Und in einer weiteren Förderphase könnten dann die einzelnen Hubs noch mal mehr voneinander profitieren.
Vitamin E über Telematik und Telemedizin.